Redispatch.
Herzlich willkommen. Mein Name ist Seraphim von Rohn.
Und ich bin Philipp Hennig.
Wir arbeiten zusammen als Wissenschaftler und Berater in der Energiewende.
Und wir diskutieren hier die für uns interessanten Nachrichten und Meldungen in der Energiewirtschaft und Klimapolitik.
Redispatch, Folge Nummer 32.
Ja, eine nachgehakt Folge, und wir hatten es in der letzten Folge schon. Die EU-Kommission hat jetzt eine Konsultation eröffnet, in der sie Meinungen und Wissen von Experten zum Strommarktdesign abfragt. Und ich habe reingeschaut, war ein bisschen überfordert, muss ich ehrlich sagen. Umso froher bin ich jetzt, dass wir den Christoph Maurer, Dr. Christoph Maurer hier haben. Gesellschafter und Geschäftsführer von ConsenTech. Aber beschreib du gerne mal ein paar Worte, wer du bist, was du machst, wie du dazu kommst.
Ja, sehr gerne. Erstmal danke für die Einladung. Ja, wie gesagt, ich bin Christoph Maurer, bin von meiner Ausbildung her Elektrotechniker und Wirtschaftsingenieur, beschäftige mich aber mittlerweile hauptsächlich mit energiewirtschaftlichen Fragen. Ich leite mit meinem Kollegen zusammen das Beratungsunternehmen ConsenTech, das sich mit verschiedenen Fragen im Bereich der Energietechnik und Energiewirtschaft beschäftigt, habe mich davor sehr lange und intensiv mit elektrischen Netzen an der RWTH Aachen beschäftigt, wo ich promoviert habe. Mittlerweile habe ich auch einen Lehrauftrag zum Thema Systemlösungen für die Energiewende an der FAU Erlangen-Nürnberg. Und naja, vor diesem Hintergrund mache ich viele spannende Projekte, die sich mit dem Strommarktdesign beschäftigen.
Ja, wunderbar. Hört sich gut an. Haben wir den richtigen Experten eingeladen. Und was mir gerade einfällt, herzlich willkommen zu unserer kleinen Party. Wir haben ja genau heute Einjähriges. Ja, genau, heute vor einem Jahr haben wir unsere erste Folge ausgestrahlt. Umso schöner, einen Gast da zu haben. Genau,
steigen wir ein. Ja, hast du vor, die Umfrage auszufüllen?
Persönlich werde ich die Umfrage nicht ausfüllen.
Okay.
Es könnte sein, dass wir vielleicht in Projekten, die wir machen, uns auch mit der Umfrage beschäftigen werden, aber persönlich werde ich kein Votum abgeben. Das passt, glaube ich, nicht zur Rolle als Berater.
Okay. Ja, zur Motivation der Konsultation zu Beginn. Wie kam es, dass die Diskussion um das Strommarktdesign jetzt nochmal so hochgekocht ist? Also was waren die Ereignisse, dass jetzt die EU-Kommission gesagt hat, hey, da müssen wir nochmal ran?
Naja, vielleicht muss man erstmal über den Begriff Marktdesign reden. Marktdesign beinhaltet ja letztendlich inhärent schon eine Spannung zwischen Markt, also einem Prozess, bei dem man das Ergebnis eigentlich nicht vorhersehen kann und will, und der konkreten Gestaltung, dem Design. Aus einem ökonomischen Sinne versucht man beim Marktdesign Institutionen und Regeln für Märkte so auszugestalten, dass sie letztendlich abstrakte Ziele erfüllen und denen gerecht werden. Es gibt allerdings manchmal ein darüber hinausgehendes, aus meiner Sicht fehlgeleitetes Verständnis von Marktdesign, insbesondere im politischen Raum, wo man dann versucht, die Marktergebnisse bereits in der Designphase vorwegzunehmen. Und wir erleben immer wieder, dass politische Entscheidungsträgerinnen und Entscheidungsträger, wenn ihnen die Marktergebnisse nicht passen, das Marktdesign für fehlerhaft erklären und Anpassungen fordern. Und so ein bisschen ist das die Situation, in der wir uns gerade befinden. In der Energiekrise, die hoffentlich allmählich etwas abklingt, aber sicher noch nicht ganz vorbei ist, ist es eben über Monate hinweg zu sehr hohen Gas- und in der Folge auch zu sehr hohen Strompreisen gekommen. Und das auf einem Niveau, das muss man einfach sagen, das niemand vermutlich bis Anfang vergangenen Jahres für möglich gehalten hätte. Und die Politik macht nun in Teilen zumindest ein angebliches Marktversagen für diese hohen Preise verantwortlich. Frau von der Leyen zum Beispiel, die Präsidentin der EU-Kommission, hat verschiedentlich geäußert, der Markt funktioniere nicht mehr. Der französische Präsident Emmanuel Macron hat letztes Jahr mal gesagt, der Preisbildungsmechanismus auf dem Strommarkt sei absurd. Und es wird allgemein kritisiert, dass die Kosten der erneuerbaren Energien zwar stark gesunken sind, aber die Verbraucherinnen und Verbraucher da bisher noch nicht davon profitierten. Und das wird eben dem Marktdesign zur Last gelegt. Etwas abstrakter gesprochen gibt es auch noch ein paar Themen, die schon vor der Krise zum Marktdesign diskutiert wurden, und verschiedene Akteure haben da Handlungsbedarf gesehen, zum Beispiel bei der Frage der Finanzierung von Backup-Kapazitäten oder bei der Frage, wie unser Strommarkt räumlich gestaltet ist und ob er lokale Signale geben soll, zum Beispiel zur Ansiedlung von Industrieunternehmen und so weiter. Das sind viele Fragen, die irgendwann mal aufgelöst werden müssen. Allerdings ist die ganz akute Diskussion zum Marktdesign sicherlich krisenbedingt.
Der Markt, der Strommarkt, ist ja jetzt eigentlich auch noch gar nicht so alt, wenn man jetzt sozusagen das historisch einsortiert. Also genau, ich habe das noch im Studium gelernt, dass dann der Markt erstmal geschaffen wurde. Deswegen, du hast es ja gerade so schön unterteilt zwischen Markt und Design. Vielleicht nochmal zur Einsortierung. Also hatten wir bis jetzt einen Markt und wollen ihn jetzt designen oder wie war er bis jetzt designed, dieser Markt?
Naja, also Energiemärkte sind immer Märkte, in denen das Design-Element eine Rolle spielt. Ich glaube, das ist schlichtweg durch die Tatsache gegeben, dass die Plattform, auf dem letztendlich der Energiemarkt stattfindet, Netze und damit ein natürliches Monopol, ein reguliertes Asset sind. Das bedeutet, dass in Energiemärkten, auch wegen der politischen Dimension, die Energie immer hat, Regulierung und Politik eine größere Rolle spielt als in vielen anderen Märkten. Insofern gab es auch immer Marktdesign. Wir haben aber ein Marktdesign, das in der Vergangenheit kontinuierlich fortentwickelt wurde und beginnend mit der Liberalisierung in Deutschland 1998 tatsächlich deutlich besser geworden ist über die Zeit und aus meiner Sicht auch tatsächlich kein schlechtes Design darstellt, auch wenn es immer Optimierungsbedarf im Detail gibt. Aber es ist eigentlich aus meiner Sicht nicht notwendig, das jetzt über den Haufen zu werfen und neu anzufangen, auch wenn das der eine oder andere in seinen Stellungnahmen suggeriert.
Kannst du kurz erklären, was ist passiert in dieser Liberalisierung? Wie war es davor und wie war es danach?
Ja, vor der Liberalisierung, ich muss zugeben, ich kann mich da zumindest sag mal, professionell nur vom Hörensagen daran erinnern, aber vor der Liberalisierung war die Energieversorgung in Gebietsmonopolen organisiert. Das heißt, Energieversorgungsunternehmen hatten eine Verpflichtung, in einem bestimmten Bereich, in dem sie für die Versorgung verantwortlich waren, die Kunden zu versorgen, hatten dafür aber das Recht, die Kosten, die dafür angefallen sind, an die Kunden weiterzugeben. Da gab es eine staatliche Preisaufsicht, die aber jetzt nicht besonders scharf war. Aber es gab letztendlich keinen Wettbewerb. Man konnte sich nicht, wie das heute völlig üblich ist, seinen Energieversorger, seinen Stromversorger aussuchen, sondern man musste den Strom bei demjenigen kaufen, der eben in dem Gebiet, wo man wohnte, für die Stromversorgung verantwortlich war. Und im Wesentlichen hat man das dann 1998 aufgelöst, in Deutschland tatsächlich relativ ruckartig und in einem Schritt, in anderen europäischen Ländern zum Teil deutlich kleineren Schritten, aber plötzlich durften Kunden ihren Energieversorger aussuchen. Das hat eine Weile gedauert, bis der Wettbewerb in Gang gekommen ist, aber letztendlich haben wir es geschafft, sagen wir mal innerhalb der ersten 10 Jahre dieser Liberalisierung, ein System zu schaffen, in dem es relativ viele Angebote für Verbraucherinnen und Verbraucher gibt, sich ihren Energieversorger auszusuchen, dadurch, dass die in Wettbewerb zueinander stehen, bedeutet das im Grundsatz auch relativ günstige Preise. Und auch die Erzeugungsunternehmen, die Stromversorgungsunternehmen haben eben keine Garantie mehr gehabt dafür, dass sich ihre Investitionen in Kraftwerke zum Beispiel rechnen, sondern sie haben am Strommarkt in einem wettbewerblichen Markt miteinander konkurriert und nur effiziente Investitionen haben sich letztendlich gerechnet. Im Grundsatz ist das ein System, das von den Prämissen her ich für gelungen halte. Wir haben im Strombereich immer die Ausnahme der Netze. Netze sind natürliche Monopole, das heißt, es macht keinen Sinn, zwei Netze nebeneinander zu bauen. Deswegen wird es in einer Region immer nur einen Netzbetreiber geben, der muss dann reguliert werden. Aber im Erzeugungs- und Vertriebsbereich macht eben Wettbewerb durchaus Sinn und ist in den letzten beiden Jahrzehnten oder 2,5 Jahrzehnten durchaus erfolgreich eingeführt worden.
Also man unterscheidet zwischen regulierten Bereich und unregulierten Bereich und alles, was irgendwie ein natürliches Monopol darstellt, wie beispielsweise Netze, das nennt man regulierter Bereich. Ja. Und alles andere ist der unregulierte Bereich, da wo Marktmechanismen greifen können, Konkurrenz entsteht und den hat man dann da in dieser Phase versucht, möglichst groß zu machen.
Ja, genau. Ich meine, es gibt viele Verknüpfungen, zum Beispiel stehen erneuerbare Energienanlagen grundsätzlich im wettbewerblichen Bereich am Strommarkt, aber sie bekommen vielfältige Förderungen oder haben über die Zeit vielfältige Förderungen bekommen. Also die Grenzen sind nicht so super trennscharf, aber es gibt schon eine grundsätzliche Unterscheidung zwischen dem Bereich, der reguliert werden muss, die Netze, da gibt es keine Alternative dazu, und dem, wo Wettbewerb grundsätzlich möglich ist.
Und du hast jetzt, glaube ich, irgendwie im Nebensatz gesagt, dass du das eigentlich halbwegs gelungen fandst, dieses Design, dieses Bereichs, der im Wettbewerb stand. Aber dann passt doch eigentlich alles. Oder warum haben wir jetzt ein Problem? Oder haben wir doch keins und es ist rein politisch?
Naja, ob es rein politisch ist, weiß ich nicht. Und es gibt sicherlich, sagen wir mal, at the margin immer Verbesserungen, die im Marktdesign möglich sind. Da brauchen wir, glaube ich, nicht darüber zu diskutieren. Aber das, was nicht passt, ist insbesondere das, was ja vor allem im vergangenen Sommer dann unter dem Thema grenzkostenbasierte Preisbildung zum Beispiel skandalisiert worden ist ein bisschen. Da muss man vielleicht etwas ausholen und erläutern, wie sich Preise an Strommärkten bilden. Wobei es zunächst einmal wichtig ist, festzustellen, wir haben nicht genau den einen Strommarkt. Ja, wir können das ist Teil eines wettbewerblichen Marktes, beliebige Verträge schließen. Ja, ein großer Stromverbraucher und ein Stromerzeuger können einen Vertrag über 20 Jahre schließen zu völlig freibleibenden Konditionen. Wir haben aber auch institutionalisierte Strommärkte, die festgefügten Regeln folgen, zum Beispiel den börslichen Stromhandel. Und was hier besonders relevant ist und wegen seiner großen Bedeutung, weil da sehr viel gehandelt wird, besonders prägend für das Preisniveau am Strommarkt ist der sogenannte Day-Ahead-Spot-Markt. Das ist also ein Handel, der findet letztendlich heute für morgen statt. Das heißt, heute wird gehandelt, morgen wird der Strom, der da gehandelt wird, geliefert. Und dieser Day-Ahead-Strommarkt ist der größte, bestorganisierteste und auch am weitesten ausdifferenzierte Strommarkt, den wir im Bereich der Europäischen Union haben. Letztendlich ist das ein Strommarkt, der tatsächlich europaweit organisiert ist. Das heißt, in ganz Europa geben Anbieter und Nachfrager Gebote ab an diesem Strommarkt und es erfolgt dann man nennt das Matching, also ein Verrechnen sozusagen, was in den jeweiligen Ländern oder besser nennt man das eigentlich Gebotszonen, aber im weitesten Sinne oder in den meisten Situationen entsprechen die den Nationalstaaten, was in den Gebotszonen die Preise sind. Und wie macht man das? Naja, man sortiert letztendlich die Gebote aufsteigend nach Preisen für Erzeugung und absteigend nach Preisen für Nachfrage. Und man kann sich das so ein bisschen wie in Econ 101 vorstellen. Man bildet einen Schnittpunkt von Angebots- und Nachfragekurve und entscheidet darüber, was der Preis ist, zu dem am folgenden Tag dann Strom geliefert werden kann. Das bedeutet aber letztendlich, dass das Gebot des letzten Kraftwerks, was noch benötigt wird, tatsächlich den Preis am nächsten Tag setzt. Ja, weil dessen Kosten sind relevant dafür, wo sich Angebots- und Nachfragekurve schneiden. Und viele Politikerinnen und Politiker haben nun im vergangenen Jahr diskutiert, dass das ja nicht sein könne, dass unabhängig von den Kosten des Kraftwerkes es eine Vergütung bekommt, die den Kosten des teuersten Kraftwerks entspricht, dass also insbesondere im letzten Jahr erneuerbare Energienanlagen, obwohl sie im Regelfall vielleicht gar keine variablen Kosten der Stromerzeugung haben, trotzdem entlohnt wurden zu dem Preis, der von den Kosten eines sehr teuren Gaskraftwerks gesetzt wurde.
Ich versuche das nochmal zusammenzufassen, in meinen Worten zu wiederholen. Also es bieten alle Kraftwerke an zu den Kosten, die sie momentan brauchen, um Energie zu erzeugen. Und da kommen keine Investitionskosten rein. Also eine PV-Anlage, die ist hingestellt, die kann jetzt kostenlos, wenn die Sonne scheint, Strom erzeugen. Gas dagegen, die müssen das Gas einkaufen. Die müssen zu höheren Preisen anbieten. Und dann bekommt aber die PV-Anlage den Preis, den auch das Gaskraftwerk bekommt.
Ja, genau. Klingt auf den ersten Moment tatsächlich absurd, so wie das Herr Macron genannt hat, aber wenn man genauer hinschaut, ist es das nicht. Zunächst einmal führt tatsächlich genau dieser Mechanismus dazu, dass die Anlagen tatsächlich bereit sind, zu ihren realen Kosten Gebote abzugeben. Wenn man sich vorstellen würde, dass eine Anlage zum Beispiel nur das bekommt, was sie bietet, also nicht das, was das teuerste Kraftwerk, das zugeschlagen wird, bekommt oder an Gebot abgegeben hat, sondern nur das, was die Anlage selbst bietet, auch solche Auktionen gibt es, die nennt man dann Pay-as-Bid-Auktionen, dann führt das letztendlich dazu, dass die Betreiber der Anlage sich im Vorhinein überlegen werden, wo wird denn der Markt vermutlich clearen, wie man das nennt, also wo gibt es den Schnittpunkt zwischen Angebot und Nachfragekurve und ein Gebot in der Nähe dieses Schnittpunkts abgeben, weil sie ja kein Geld verschenken wollen. Das ist wie, wenn wir irgendwas geschenkt bekommen, was wir nicht brauchen können und bei eBay Kleinanzeigen verkaufen wollen, dann werden wir vorher auch gucken, zu welchem Preis ein ähnlicher Gegenstand gehandelt wird und unser Preisangebot daran orientieren. Ja, wir haben alle nichts zu verschenken und so gilt das bei den Kraftwerksbetreibern auch an dieser Stelle. Und durch diesen Mechanismus, dass eben das teuerste benötigte Kraftwerk den Preis setzt, haben die anderen Kraftwerke tatsächlich ein Interesse, ihre tatsächlichen variablen Kosten der Stromerzeugung offenzulegen. Und das führt am Ende dazu, dass tatsächlich die günstigsten Kraftwerke europaweit zugeschlagen werden können und für die Stromerzeugung genutzt werden können. Gibt auch noch ein anderes, man kann es auch von der Nachfrageseite betrachten. Wenn das teuerste Kraftwerk den Preis setzt, dann bedeutet das auch, dass die Nachfrage eben die Kosten dieses teuersten Kraftwerks bezahlen muss. Das ist aber letztendlich auch genau richtig, denn wenn die Nachfrage nur eine Megawattstunde weniger Strom verbrauchen würde, würde sie ja auch genau eine Megawattstunde Stromerzeugung dieses teuersten Kraftwerks einsparen an dieser Stelle. Das heißt, der Wert jeder Megawattstunde, die da verbraucht wird, entspricht tatsächlich den Erzeugungskosten dieses teuersten Kraftwerks. Weil wenn man nicht verbrauchen würde, könnte genau dieses teuerste Kraftwerk eine Megawattstunde weniger laufen. Das heißt, wenn wir zum Beispiel effiziente Anreize für Lastflexibilität und Energieeffizienz setzen wollen, dann ist es eben tatsächlich wichtig, dass die Verbraucherinnen und Verbraucher auch sehen, was kostet denn meine letzte Megawattstunde, die ich tatsächlich verbrauche, im System. Und auch auf lange Sicht muss man bedenken, dass zum Beispiel Windenergie und Solaranlagen zwar keine variablen Kosten haben, aber sehr hohe Fixkosten. Die müssen ja hingestellt, errichtet werden. Und über diesen Unterschied zwischen den Kosten des teuersten Kraftwerks, das den Preis setzt, und den eigenen variablen Kosten, das nennt man dann inframarginale Rente, über diese inframarginale Rente können tatsächlich Anlagen wie Windenergie und Solaranlagen ihre Fixkosten refinanzieren.
Du hattest irgendwie so nebenbei, wie am Anfang gesagt, ist ja eigentlich wie Volkswirtschaft Kurs 1, Mikroökonomie. Also vielleicht auch nochmal rausstellen. Also dieser Strommarkt ist jetzt nichts Besonderes eigentlich, oder? Du hast gesagt, es gibt eine Angebotskurve, es gibt eine Nachfragekurve, es gibt einen Preis, der sich bildet. Weil man kriegt ja manchmal den Eindruck, als ob dieser Strommarkt besonders designt ist. Eigentlich ist es ein Markt, so wie man es in der Uni lernt.
Ja, genau. Es ist in verschiedener Hinsicht eine Art idealtypische Commodity, würde ich sagen, ja, weil wir ein homogenes Gut haben. Der Strom, der bei uns aus der Steckdose rauskommt, unterscheidet sich nicht mehr, je nachdem, ob er in der Windenergieanlage oder in einem Braunkohlekraftwerk produziert worden ist. Das heißt, wir haben also keine Unterscheidbarkeit abhängig von der Herkunft. Wir haben keine Speicherbarkeit. Das führt dazu, dass die Preise für Strom zu unterschiedlichen Zeitpunkten sehr unterschiedlich sein können, weil wir eben nicht oder nur sehr bedingt über Speicher tatsächlich intertemporal ausgleichen können. Aber im Grundsatz ist es ein Markt, der funktioniert gerade wie andere Commodity-Märkte, wie andere Märkte für homogene Güter auch. Und insofern ist es auch aus meiner Sicht falsch zu sagen, wir haben irgendwie ein fehlgeleitetes Strommarktdesign. Und das ist auch keine Absurdität, die sich irgendwelche Designer, Politiker, Regulierer oder Ähnliches ausgedacht haben, die jetzt zu unerwünschten Ergebnissen führt, sondern in gewisser Weise ist das ein idealtypischer Markt.
Okay, und du hast auch noch gesagt, es setzt die richtigen Preissignale Richtung Nachfrage. Es sorgt dafür, dass immer die günstigsten Kraftwerke eingesetzt werden. Hört sich doch eigentlich alles ziemlich gut an. Also warum müssen wir jetzt daran?
Naja, letztendlich müssen wir, ob wir daran müssen, ist vielleicht nochmal eine andere Frage. Aber letztendlich wollen Politikerinnen und Politiker daran, weil die Preise natürlich im letzten Jahr extrem hoch waren. Ja, Verzehnfachung ganz grob der Preise, die man in der Vergangenheit gesehen hat. Und das hat natürlich auf der einen oder anderen Seite bei Verbraucherinnen und Verbrauchern zu Belastungen geführt, die diese nicht alleine tragen konnten. Ja, gerade wenn man über, sagen wir mal, Industriebetriebe nachdenkt, wenn man über sozial schwache Teile der Gesellschaft nachdenkt und so weiter, dann ist schon relativ klar, dass Staaten, Regierungen da helfen mussten in einer solchen Situation. Ich glaube, das muss man auch nicht in Frage stellen. Damit stellt sich aber die Frage, wie refinanzieren die Regierungen diese Hilfen? Und da richteten sich dann schon die Begehrlichkeiten tatsächlich auf die vergleichsweise großen Gewinne, die bestimmte Erzeugungstechnologien im letzten Jahr zumindest unter bestimmten Annahmen machen konnten. Das ist auch noch lange nicht gesagt, dass die alle tatsächlich diese Gewinne, die man behauptet haben, realisiert haben. Also es gibt durchaus auch Langfristmärkte für Strom. Und eine Erzeugungsanlage, die ihren Strom vielleicht, den sie 2022 liefern wollte, schon 2019 verkauft hat, wird den zu einem vergleichsweise niedrigen Preis verkauft haben. Die wird von dem Strompreisanstieg, den wir letztes Jahr gesehen haben, nicht profitiert haben, weil sie den Preis lange im Voraus fixiert hatte. Aber es gibt schon auch Anlagen, die letztes Jahr sehr viel Geld verdient haben, sehr hohe Gewinne gemacht haben. Und das hat Begehrlichkeiten in der Politik geweckt, zu sagen, so hohe Gewinne wollen wir eigentlich nicht tolerieren und wir müssen über diese hohen Gewinne zum Teil abschöpfen, um daraus Maßnahmen zu refinanzieren, mit denen wir Verbraucherinnen und Verbraucher entlasten können.
Aber ich meine, wenn ich jetzt den Koalitionsvertrag schaue, steht da auch schon drin, wir müssen an Strommarktdesign rein. Und das war vor der Krise. Also irgendwie muss es ja auch noch um was anderes gehen, oder? Wenn es jetzt, kann ja nicht nur um die neuen Preise. Und ich glaube, Strommarktdesign-Thema ist ja wirklich schon ein paar Jahre alt. Also ist es das jetzt das Problem, die hohen Preise und die hohen Gewinne? Oder gibt es noch ein anderes Problem?
Ich glaube, die hohen Preise und die hohen Gewinne sind das, was insbesondere auf europäischer Ebene jetzt zu einem gewissen Aktionismus geführt hat und zu sehr heftigen und sehr weitreichenden Diskussionen um das Strommarktdesign, wo tatsächlich zum Teil auch die Grundpfeiler dieses Marktes, wie sie sich über die letzten 25 Jahre entwickelt haben, in Frage gestellt wurden. In der Diskussion, die zum Beispiel im Koalitionsvertrag angesprochen ist, geht es aus meiner Sicht eher um eine evolutionäre Weiterentwicklung des Strommarktdesigns. Es gibt verschiedene Fragen, die wir schon lange, sagen wir mal, mit uns herumtragen, wenn wir uns mit Marktdesign beschäftigen. Zum Beispiel immer wieder angesprochen wird die Diskussion um sogenannte Kapazitätsmechanismen oder die Finanzierung von Residuallastkapazitäten. Dahinter steht die Frage, was machen wir eigentlich, wenn irgendwann mal der Wind nicht weht und die Sonne nicht scheint in einem dekarbonisierten Energiesystem? Auch dann werden wir ja tatsächlich irgendjemanden haben, der Strom produzieren muss. Wir können ja nicht einfach die Wirtschaft lahmlegen in Situationen, wo Wind und Sonne nicht zur Verfügung stehen. Das heißt, wir werden auch langfristig in irgendeinem Maße steuerbare Erzeugungskapazitäten brauchen, die dann einspringen können. Manchmal nennt man das auch Backup-Kapazitäten, weil die sozusagen neben dem von Erneuerbaren dominierten Erzeugungssystem stehen. Das Problem dabei ist, dass diese Kapazitäten gegebenenfalls nur sehr wenig zum Einsatz kommen werden. Und damit wird es für die zunehmend schwer, sich zu refinanzieren in diesem Markt. Und da gibt es seit letztendlich auch schon mindestens 15 Jahren eine Diskussion darüber, ob man nicht tatsächlich Kraftwerken Geld dafür geben muss, nicht, dass sie Strom produzieren, sondern letztendlich, dass sie überhaupt da sind, zur Verfügung stehen und im Bedarfsfall Strom produzieren könnten. Diese Debatte haben wir zuletzt sehr intensiv, so 2014, 2015 geführt, haben uns damals dagegen entschieden, aus meiner Sicht auch aus guten Gründen dagegen entschieden, sogenannte Kapazitätsmechanismen, also solche Verfügbarkeitszahlungen einzuführen. Aber die Debatte kommt wieder und sagen wir mal, mit höherem Anteil erneuerbarer Energien und so weiter gibt es durchaus auch einige Gründe, warum man die Debatte zumindest neu führen kann. Zu welchem Ergebnis sie dann führt, ist nochmal eine andere Frage. Aber es hat sich schon ein bisschen was getan in der Energiewirtschaft in den letzten 10 Jahren. Und das ist eine wesentliche Debatte. Eine andere ist die Debatte um die dauerhaften oder zumindest bisher nicht behobenen Netzengpässe zwischen Nord- und Süddeutschland, die eben verlangen, dass die Netzbetreiber sehr häufig in das Netz eingreifen, mit dem für euren Podcast ja namensgebenden Redispatch, also Operationen, mit denen man trotz Netzengpässen letztendlich um den Preis höherer Kosten in der Stromerzeugung die Netzsicherheit gewährleisten kann. Und da wird seit langer Zeit, insbesondere auf europäischer Ebene, gefordert, dass man dieses Problem dadurch löst, dass man in Deutschland nicht mehr einen Strompreis an den Großhandelsmärkten für ganz Deutschland hätte, sondern zum Beispiel eine sogenannte Gebotszonenteilung durchführt, also Deutschland zum Beispiel in eine Nord- und eine Südzone teilt und denn dann nicht mehr beliebig viel Stromaustausch zwischen dieser Nord- und Südzone erlaubt. Dadurch würde man die Engpässe entschärfen. Es hätte aber auch ein paar Nebeneffekte. Ja, zum Beispiel würde im Süden der Strom teurer werden, wo man sich leicht vorstellen kann, dass das nicht von allen Politikern gut gefunden wird. Oder die Refinanzierbarkeit von erneuerbaren Anlagen im Norden würde sich letztendlich erschweren, weil dort der Preis tendenziell sinken würde und damit zum Beispiel Windenergieanlagen im Norden weniger Geld verdienen würden.
Okay, also wenn es ums Marktdesign geht, also genau, wir hatten das A, geht es einerseits darum, dass wir diese hohen Preise letztes Jahr gesehen haben, dass wir irgendwie was brauchen, dass im Idealfall diese Preisschocks nicht nochmal auftreten. Wir brauchen irgendwas, dass nicht zu hohe Gewinne entstehen, zumindest ist das die politische Meinung. Das heißt, dann, dass irgendwie sichergestellt wird, dass die Kapazitäten gebaut werden, die wir in der Zukunft brauchen. Und der letzte Punkt wird dann irgendwie, dass man dieses Zusammenspiel zwischen Netzen und Markt besser in den Griff kriegt, dass man dort die richtigen Signale setzt. Das sind sozusagen die 4 Baustellen, die man gleichzeitig versucht, jetzt zu adressieren mit dieser Diskussion.
Ja, das kann man so sagen. Es gibt, glaube ich, noch ein paar kleinere nebenher. Zum Beispiel gibt es genügend Flexibilität im Stromerzeugungs- oder im Stromversorgungssystem und solche Fragen. Aber die du genannt hast, sind schon, sagen wir mal, die großen Themen, die uns jetzt beschäftigen.
Vielleicht zu dem letzten Punkt, den du genannt hast, weil es uns ja auch gerade in Bayern immer umtreibt, dass es zum Marktgebietsaufteilung kommt. Da kriegt man ja so ein bisschen das Gefühl, eigentlich kommen wir da wahrscheinlich gar nicht drum rum, oder? Der Druck aus der EU wirkt doch relativ stark. Wie ist da deine Einschätzung?
Naja, es ist zumindest ein stetes Problem, auch für die energiepolitischen Beziehungen zwischen Deutschland und der EU und den restlichen Mitgliedstaaten. Also wir stehen da mit unserer Position relativ alleine in Europa, das kann man, glaube ich, so sagen. Das hat unter anderem auch den Grund, dass Deutschland eben ziemlich in der Mitte Europas liegt. Das heißt, egal wer von wo nach wo Strom verkaufen will, die Wahrscheinlichkeit, dass der irgendwie über das deutsche Netz fließt, dieser Strom, ist relativ hoch. Deswegen ist Deutschland sozusagen nicht nur wegen der eigenen Energiewende, sondern auch wegen dem Voranschreiten des europäischen Stromhandels im Zentrum der Diskussion um Netzengpässe in Europa. Und es gibt kein anderes Land, in dem Netzengpässe im Moment so relevant sind, wie sie in Deutschland sind. Und in Europa viele Institutionen, allen voran Acer, das ist die Agentur der europäischen Regulierungsbehörden, fordert seit vielen Jahren, dass Deutschland letztendlich diese Preiszonen- oder Gebotszonentrennung durchführt. Es gibt auch einen institutionalisierten Prozess, in dem alle paar Jahre Gebotszonentrennungen untersucht werden, den sogenannten Bidding Zone Review Prozess. Und da legt Acer, diese Agentur, fest, welche Neuzuschnitte betrachtet werden müssen. Und wenn man sich die anschaut, dann fokussieren sich die betrachteten Neuzuschnitte doch sehr, sehr stark auf Deutschland und auf eine Aufteilung der deutschen Gebotszone. Das ist also europäisch ein sehr relevantes Thema. Und man muss zumindest sagen, es kostet sehr viel aus einer deutschen Perspektive. Man muss sehr viel Energie, wenn man so will, aufwenden, um diese Debatte immer wieder abzuwenden und ist dadurch an verschiedenen anderen Stellen argumentativ eher in der Hinterhand. Ob das jetzt vollständig unausweichlich ist, dass wir eine Gebotszonentrennung durchführen, soweit würde ich nicht gehen. Allerdings muss man sich in einem bewusst sein. Wir müssen entweder zügig das Netz ausbauen oder mindestens die Gebotszonen trennen. Einfach an beiden Stellen nicht voranzugehen, das wird auf Dauer nicht gelingen. Davon bin ich überzeugt.
Netzausbau hört sich jetzt erstmal aufwendig an, wenn das Alternativen sind. Warum nehmen wir nicht einfach die Gebotszonen-Split hin? Was sind die Nachteile? Also warum ist Deutschland da dagegen?
Naja, also Gebotszonen-Split ist in gewisser Weise Mangelverwaltung. Das muss man sich zunächst auch mal vergegenwärtigen. Ja, Gebotszonen-Split heißt im Zweifel, dass im Strommarkt erneuerbare Energienanlagen, die in Norddeutschland stehen, einfach keinen Zuschlag bekommen, nicht einspeisen können, obwohl von dem Winddargebot sie zum Beispiel einspeisen könnten oder vom Sonnenangebot, weil es keine Transportkapazitäten gibt, um diesen Strom aus Norddeutschland abzutransportieren, zum Beispiel nach Süddeutschland, wo es genügend Abnehmer gäbe, um ihn aufzunehmen. Also insofern ist als dauerhafte Mangelverwaltung der Gebotszonensplit für meine Begriffe nicht unbedingt geeignet. Und Gebotszonensplit ist kein Substitut für Netzausbau. Wenn man das Netz schnell genug ausbaut, braucht man keinen Gebotszonensplit. Aber der Umkehrschluss ist nicht richtig. Wenn ich die Gebotszone teile, dann sollten wir trotzdem sehr schnell weitermachen mit dem Netzausbau, einfach weil wir den Netzausbau brauchen werden, um die erneuerbaren Energienpotenziale, die einfach im Norden Deutschlands sehr viel besser sind als in anderen Teilen des Landes, nutzbar zu machen und mit dieser erneuerbaren Energie tatsächlich unsere Stromversorgung zu dekarbonisieren. Dafür ist der Netzausbau unausweichlich. Aber es gibt schon Wechselwirkungen. Also man kann sich halt vergegenwärtigen, ein Gebotszonensplit führt zu niedrigeren Preisen im Norden und zu höheren Preisen im Süden. Wenn ich dann das Netz weiter ausbaue, dann wachsen diese Preise wieder zusammen. Das finden die im Süden dann gegebenenfalls gut. Ob die das im Norden, die Akteure, genauso gut finden, steht in Frage. Also es wird relativ viel darüber diskutiert und letztendlich ist es nicht so ganz einfach, sagen wir mal, zu sagen, wer recht hat und wer nicht, ob ein solcher Gebotszonensplit den Netzausbau eher helfen würde, weil er zum Beispiel in Bayern, wo wir jetzt gerade sind, dazu führen könnte, dass Widerstände gegen Netzausbau eher zurückgehen, weil dann auch die Strompreise wieder sinken würden, oder ob letztendlich sich dann in anderen Regionen, wodurch Netzausbau die Preise eher steigen würden, neuer Widerstand gegen Netzausbaumaßnahmen regen könnte.
Und wenn wir schon über entsprechendes Market-Splitting sprechen, da vielleicht nochmal der Hinweis oder die Erklärung zum Nodal-Pricing, weil das ist ja auch in vieler Munde und wäre das dann nicht gleich der logische Schritt? Das wird ja von vielen als noch viel effizienter gesehen.
Ja, also vielleicht kurz zur Erläuterung. Nodal-Pricing bedeutet letztendlich, dass man dieses Gebotszonen-Splitting bis zum theoretischen Endpunkt treibt, wenn man so will. Also dann hat man keine Zonen mehr, sondern jeder einzelne Übertragungsnetzknoten ist, wenn man so will, eine eigene Preiszone. Und davon haben wir in Deutschland vielleicht ein paar hundert zum Beispiel. Und letztendlich würde dann an jedem dieser Übertragungsnetzknoten ein eigener Preis gebildet werden. Das würde man algorithmisch so lösen, dass man eben die Verbindungskapazitäten zwischen den Knoten im Marktmechanismus abbildet und dann kann man Preise so ausrechnen, dass im Netz keine Engpässe entstehen. Das heißt, dann müsst ihr euch tatsächlich einen neuen Namen suchen, weil der Redispatch würde mit Nodal Pricing dann obsolet. In einem System mit Nodal Pricing gibt's im Normalfall keine Engpässe mehr, weil das der Markt bereinigt und dann braucht man auch keinen Redispatch. Aber es gibt natürlich durchaus auch einige Nachteile. Ein solches System hat zum Beispiel eine deutlich größere Anfälligkeit gegenüber lokaler Marktmacht. Wenn jeder Knoten ein einzelner Preis ist, ist jeder Knoten in gewisser Weise ein einzelner Markt. Der hat zwar Verbindungen zu seinen Nachbarmärkten, aber trotzdem, wenn ich dann an einem Knoten einen dominanten Akteur habe, hat der gegebenenfalls deutlich leichtere Möglichkeiten, Marktmacht auszuüben, als das in einer großen Zone ist, wo kein einzelner Akteur so dominant ist. Auch der Aufwand für ein solches System, alleine der algorithmische Aufwand und so weiter, ist deutlich größer. Man könnte sowas auch realistischerweise nicht in Deutschland alleine einführen, sondern müsste es dann in ganz Europa einführen, was letztendlich auch auf eine starke Zentralisierung des Stromnetzbetriebes zum Beispiel hinauslaufen würde. Es gibt Pro und Contra für nodale Preise. In der Academia wird das häufig als ein Idealtyp letztendlich der Organisation von Strommärkten gesehen. Es gibt auch durchaus Strommärkte, die so organisiert sind. Ja, gerade in den USA, Kalifornien, Texas, in einigen Regionen an der Ostküste haben wir tatsächlich solche Märkte, die nach dem Prinzip nodaler Preise organisiert sind. Das hat auch sichtbare Vorteile, aber es hat eben auch einige Nachteile. Insbesondere scheint mir bisher nicht ausreichend erforscht zu sein, ob in einem System, das einer so grundlegenden Transformation sich unterwerfen muss, wie es das deutsche und europäische Stromversorgungssystem ist, ob da nodale Preise tatsächlich geeignet sind, diese Transformation zu unterstützen, oder ob sie nicht letztendlich auch neue Unsicherheiten, zum Beispiel für die Investitionen von Akteuren, in das System mit reinbringen, weil gegebenenfalls einzelne Investitionen, einzelne Leitungsausbauten das gesamte Preisgefüge im System ändern können.
Und das Ganze ist ja, merkt man ja schon, auch sehr politisch, das ganze Thema. Und also ich meine, ist ja eh schon schwierig zu verstehen, also bei dem Nodal Pricing, also stellt sich für mich die Frage, hat man da überhaupt eine Chance, die Leute mitzunehmen? Das versteht doch am Ende keiner und es wird doch bestimmt punktuell in den einzelnen Knoten dann auch als sehr ungerecht wahrscheinlich empfunden, warum jemand mehr zahlen muss, nur weil der böse Netzbetreiber nicht ausbaut oder so. Also wie schätzt du da die Chancen ein, sowas politisch überhaupt durchzubringen?
Das ist, glaube ich, zumindest eine große Herausforderung. Und wir sehen auch, dass selbst in Märkten, die Nodal Pricing Systeme haben, häufig, dass die nodalen Preise nur für die Erzeuger gelten und auf der Verbrauchseite dann doch wieder Preise in kleinen Zonen zusammengefasst werden, um die Effekte etwas abzudämpfen. Am Ende werden da Preise eben über einen Algorithmus ausgerechnet. Der Algorithmus ist im Prinzip objektiv und transparent, da gibt's wenig dran zu deuteln, das kann man auch alles nachrechnen, aber für den einzelnen Akteur ist die Preisbildung natürlich sehr schwer nachvollziehbar. Das erschwert zumindest zum Beispiel langfristige Planungen von Akteuren, ja, die sich über Investitionen Gedanken machen oder Ähnliches. Man muss allerdings sagen, auch heute schon haben wir eine erhebliche Komplexität in diesem System. Also heute bewirtschaften wir grenzüberschreitend in Europa die beschränkten Kapazitäten der Leitungen zwischen den einzelnen Staaten mit dem System des sogenannten Flow-Based Market Coupling. Und auch das ist ein Mechanismus, den man im Normalfall kaum noch verstehen kann, ja, wo tatsächlich am Ende ein komplizierter Optimierungsalgorithmus ausrechnet, wer von wo nach wo wie viel Strom transportiert und welche Preise das bedeutet, ohne dass man das tatsächlich auf dem Blatt Papier einfach noch nachvollziehen kann und sich wirklich einfach eine Angebots- und eine Nachfragekurve aufmalen kann und sagen kann, hier ist der Schnittpunkt, das ist der Preis.
Wo kommt man in dem nodalen Preissystem einen Akteur, der wirklich angereizt wird, das Netz auch auszubauen? Also wo ist da der Anreiz für den Netzausbau?
Naja, Anreize für Netzausbau sind sowieso ein relativ schwieriges Thema. Wir haben ja vorhin schon gesagt, Netze sind letztendlich gehören zum regulierten Teil des Energieversorgungssystems. Und über Netzausbau entscheiden am Ende auch nicht Netzbetreiber alleine, sondern das ist ein organisierter Prozess, in dem die Netzbetreiber Vorschläge zum Beispiel unterbreiten, die aber dann von der Regulierungsbehörde, also der Bundesnetzagentur in Deutschland, geprüft und letztendlich freigezeichnet werden und bei denen auch eine Risikoübernahme stattfindet. Also der Staat garantiert letztendlich den Netzbetreibern, im weitesten Sinne gilt nicht zu 100%, aber garantiert, dass sie ihre Investments refinanzieren können. Dafür verdienen sie eben auch nur eine regulierte, deutlich eingeschränkte Rendite gegenüber dem, was wettbewerbliche Akteure im Zweifel, wenn ihre Investitionen, ihre unternehmerischen Investitionen gut laufen, verdienen können. Das wäre in einem solchen System mit Nodal Pricing auch nicht so anders. Also typischerweise, wenn man zum Beispiel auf die amerikanischen Märkte guckt, gibt es dort sogenannte Independent System Operators, ISOs, und die betreiben einerseits die Märkte, rechnen diese Knotenpreise aus und so weiter, sind aber auch für die Netzplanung verantwortlich und im Idealfall machen die eben eine Abwägung zwischen den volkswirtschaftlichen Kosten und dem volkswirtschaftlichen Nutzen von Netzausbau. Wie sehr das dann in einem Prozess, in dem ganz viele Stakeholder sich noch beteiligen können und beteiligen müssen, funktioniert und wie nah man tatsächlich an das volkswirtschaftliche Optimum kommt, das kann man dann tatsächlich vielleicht diskutieren. Insbesondere die Gefahr, die ich da sehe, ist diejenige, dass wir da ein System haben, das wahnsinnig effizient aussieht, mit dem wir letztendlich den Mangel an Übertragungskapazität verwalten. Ich habe das ja eben schon bei den Geburtszonen gesagt und Nodal Pricing treibt das für meine Begriffe nochmal weiter. Wir haben da ein System, in dem wir keine Probleme wie heute mit dem Redispatch mehr haben. Ja, es gibt keine Notmaßnahmen der Netzbetreiber, sondern wir rechnen Preise so aus, dass die Übertragungsnetzinfrastruktur nicht überlastet wird. Ich glaube aber tatsächlich, dass es dann schwierig werden kann, zum Beispiel der Bevölkerung zu vermitteln, warum es trotzdem Sinn macht, Netze auszubauen, wenn wir doch ein so furchtbar effizientes System haben, mit dem wir ganz gut leben können. Auf lange Sicht für die Energiewende und für das Gelingen der Energiewende ist der Netzausbau aber tatsächlich auf dem kritischen Pfad aus meiner Sicht.
Okay. Falls ihr euch gerade erschreckt habt, uns ist hier gerade was runtergefallen, mal schauen, ob wir es rausschneiden können oder nicht. Ich hätte aber noch eine Nachfrage, nämlich also der Netzausbau wird nicht über diesen Markt finanziert. Er wird über Netzentgelte finanziert. Ja. Jetzt fliegt da in der Diskussion auch der Begriff variable Netzentgelte rum. Lohnt es sich jetzt hier kurz drüber zu sprechen? Also was ist das? Hängt es mit den dualen Preisen zusammen? Oder wir haben ja auch schon Netzentgelte sind ja sind ja auch schon geografisch unterschiedlich.
Ja, also die geografische Aufteilung, die wir heute haben, über deren Sinnhaftigkeit kann man, glaube ich, sehr lange diskutieren. Also am Ende, wir haben ja ungefähr 900 Verteilnetzbetreiber zum Beispiel in Deutschland und jeder von denen hat sein eigenes Netzentgelt. Das kann zum Beispiel dazu führen, dass in einer Stadt die Netzentgelte sehr viel niedriger sind als unmittelbar im Umland. Typischerweise deswegen, weil Stromversorgung in Städten günstiger zu organisieren ist, einfach weil die Dichte höher ist. Und die höhere Dichte macht es einfacher, tatsächlich die Stromversorgung zu organisieren. Das heißt, pro Verbraucher sinken die Kosten. Deswegen sind in Städten häufig Netzentgelte niedriger als bei den ländlichen Netzbetreibern, die Gebiete um die Städte herum versorgen. Wir haben aber auch die Situation, dass wir ganz besonders hohe Netzentgelte im Norden und Nordosten Deutschlands haben, weil dort sehr viel erneuerbare Energien ausgebaut worden sind in der Vergangenheit. Dann mussten die Netze ertüchtigt werden in dieser Region, um tatsächlich die Windenergie oder die Solarenergie abtransportieren zu können. Und die Kosten müssen dann auch von den lokalen Netzbetreibern dort getragen werden und führen eben dazu, dass in diesen Regionen die Netzentgelte heute besonders hoch sind. Also all diese geografischen Unterschiede finde ich tatsächlich relativ sinnlos und nicht wirklich zielführend. Bei der Diskussion um zeitvariable Netzentgelte, die wir jetzt führen, die hat tatsächlich so ein bisschen Ähnlichkeit zu der Diskussion um nodale Preise. Da geht es aber tatsächlich um eine andere Netzebene. Nodale Preise diskutieren wir auf der Übertragungsnetzebene, also 220.000 Volt, 380.000 Volt. Bei den zeitvariablen Netzentgelten, da wird immer der sogenannte Paragraph 14a im ENWG genannt, da gibt es gerade aktuell eine relativ heftig geführte Diskussion, weil die Bundesnetzagentur dazu auch ein Konsultationsverfahren laufen hatte. Da geht es eher darum, wie gehen wir in den Verteilnetzen der Niederspannungsebene, in unseren Straßen, damit um, dass wir die Netzbelastung steuern müssen, um zum Beispiel das Laden von Elektrofahrzeugen oder den Betrieb von Wärmepumpen zu koordinieren. Man kann sich relativ leicht vorstellen, dass wenn alle in einer Straße ihr Elektroauto zur gleichen Zeit laden, das relativ schwierig wird. Das schaffen die Niederspannungsnetze nicht. Und insofern braucht man tatsächlich einen Koordinationsmechanismus, der sicherstellt, dass die Netzkapazität, die zur Verfügung steht und die Nutzungswünsche der Nutzer, also die Ladewünsche zum Beispiel der Elektroautofahrer, miteinander koordiniert werden. Und grundsätzlich gibt es im Moment eine Diskussion über zwei alternative Koordinationsmechanismen. Das eine ist letztendlich ein Koordinationsmechanismus, könnte man Command and Control nennen oder sowas, in dem Netzbetreiber im Zweifel abschalten, beziehungsweise abschalten ist zu weit gesagt, einschränken die Nutzung. Also man kann dann sein Auto, auch wenn man eine 11 kW Wallbox hat, gegebenenfalls nicht mehr mit 11 kW laden, sondern nur noch mit 3,7 kW, um eine Überlastung der Netze zu verhindern. Und der Alternativvorschlag, der diese temporären Einschränkungen niemals vollständig wird verhindern können, aber zumindest deutlich reduzieren gegebenenfalls, sind sogenannte zeitvariable Netzentgelte. Damit würden die Netzbetreiber Anreize setzen, dann die Elektroautos zu laden, wenn das aus netztechnischer Sicht tatsächlich problemlos möglich ist. Also man könnte eben damit gegebenenfalls Geld sparen, wenn man nicht in der Peakzeit abends um 6, wenn alle nach Hause kommen, das Elektroauto an die Wallbox steckt, sondern vielleicht erst abends um 10 oder um 11. Und ein solcher preisbasierter Anreizmechanismus hat aus meiner Sicht verschiedene Vorteile, weil er zum Beispiel in einer bestimmten Situation mir gegebenenfalls erlauben würde zu sagen, naja, heute bin ich bereit, mehr zu bezahlen, aber ich muss das Auto heute Abend um 8 tatsächlich geladen haben. Wohingegen man in einer Regelsituation vielleicht sagt, naja, ich brauche es halt morgen früh um 7 wieder, kann gerne heute Nacht dann laden, wenn es besonders günstig ist. Das ist ein bisschen eine Diskussion eben über Preise versus Netzbetreibersteuerung als Koordinationsmechanismus. Da hänge ich immer auf der Seite der Preise.
Jetzt hast du vorhin gesagt, beim Marktgebietssplitting, das ist ja im Prinzip ein Zeichen von Mangelverwaltung, wir sollten halt die Netze ausbauen. Jetzt beim Verteilnetzen höre ich eher raus, da sagst du, so variable Preise, Preissignale setzen, wenn Knappheiten da sind, ist eigentlich eine gute Sache. Also gilt das dort nicht, also könnte man ja auch sagen, bauen wir halt die Netze aus entsprechend, dann haben wir das Problem nicht.
Ich habe ja vorhin bei den Marktgebietssplitting auch gesagt, Marktgebietssplitting ist kein Substitut für Netzausbau, sondern selbst wenn man das macht, muss man die Netze weiterhin ausbauen. So würde ich das in den Niederspannungsnetzen und mit Blick auf die Elektromobilität genauso sehen. Nur trotzdem haben wir da ein akutes Problem. Ja, gegebenenfalls der Ausbau der Elektromobilität kommt ja glücklicherweise in Fahrt, ja, nimmt Schwung auf. Und gegebenenfalls kommen wir akut in eine Situation, wo es zu Problemen in den Netzen, damit am Ende letztendlich zu Gefährdungen der Netzsicherheit kommen könnte, wenn man nicht in irgendeiner Form da regelnd eingreift. Und sei es nur, bis das Netz eben ausgebaut ist. Aber auch das kann eben dauern, ja, bis so eine Straße aufgerissen ist und so weiter, dass entsprechend geplant ist, die Maßnahme koordiniert ist mit allen Nutzern in dem Bereich. Da mag ja schon mal eine gewisse Zeit ins Land ziehen. Und für diesen Zeitraum braucht man eben gegebenenfalls Koordinationsmechanismen. Und da scheinen mir grundsätzlich Preise besser geeignet zu sein als tatsächlich Steuerungsmaßnahmen. Wie gesagt, man wird auf die Steuerung als Ultima Ratio kaum verzichten können. Es geht eher darum, ob man vorgeschaltet zum harten Eingriff tatsächlich versucht, schon mal die Belastung des Netzes über Preissignale zu vergleichmäßigen. Und naja, ganz am Ende kann man dann tatsächlich auch überlegen, ob man über solche Preissignale, gerade wenn damit nur relativ geringe Komforteinschränkungen für die Nutzer einhergehen, auch ein bisschen Netzausbau spart. Auch das ist durchaus eine Option, aber das schließt nicht dauerhaft den Netzausbau aus, sondern man sollte in jedem Einzelfall tatsächlich prüfen, ist es hier günstiger aus einer volkswirtschaftlichen Perspektive, das Netz auszubauen oder dauerhaft eine solche Mangelverwaltung aufrechtzuerhalten.
Genau, und du hast es ja mit einem Beispiel Elektroautos dann ja auch gezeigt, da sind ja eben Flexibilitäten da, die eigentlich kaum Komforteinbußen eventuell verursachen. Und auf der Übertragungsnetzebene, hattest du ja vorhin auch gesagt, da geht es ja vor allem auch um diese großen Windstromerzeuger im Norden oder so, die sind ja nicht ganz so flexibel, ja. Ne? Da gibt es ja dann eigentlich nur Abregeln, das wäre vielleicht nicht so sinnvoll, ja. Jetzt vielleicht nochmal einen Schritt zurück. Wir hatten ja vorhin diese Punkte, genau, es geht eigentlich um Übergewinne, es geht um diese Preisschocks, die es gibt, um diese Netzrestriktion und dass die Kapazitäten ausgebaut werden, die ausgebaut werden sollen. Genau, also Netzrestriktionen, glaube ich, haben wir jetzt ganz gut adressiert, dass es da Möglichkeiten gibt. Aber am Ende sollten wir vor allen Dingen auch schauen, dass die Netze entsprechend ausgebaut werden und die Flexibilitäten genutzt werden. Hört sich jetzt auch noch nicht so zwingend nach einem Zwang an, hier ein Marktdesign zu verändern. Bei den anderen Punkten, also gerade bei dem Punkt Preisschocks, gibt es doch eigentlich auch schon Instrumente. Also warum müssen wir das Marktdesign anpassen? Weil wenn ein Verbraucher keine Preisschocks haben will, kann er doch auch entsprechend langfristige Verträge abschließen. Also PPAs, die lange laufen oder ich weiß nicht, vielleicht auch das irgendwie hedgen, eine Versicherung abschließen. Also wenn er einfach sagt, ich will nicht, dass irgendein Jahr besonders teuer wird, dann muss er halt einen langfristigen Vertrag abschließen. Dann müsste ich ja auch nicht das Marktdesign ändern. Und die hohen Preise, die wir gesehen haben, sind doch eigentlich eine gute Sache für den Kapazitätsausbau. Also das, was wir eigentlich anreizen wollen, das müsste doch eine super Sache sein. Jetzt wird es sich doch lohnen, Kraftwerke zu bauen.
Ja, das sieht man, glaube ich, auch. Also wenn ich das richtig sehe, haben zum Beispiel die Inbetriebnahmen von PV-Anlagen im letzten Jahr in Europa um 50% gegenüber dem Vorjahr zugenommen. Also ich glaube schon, dass die hohen Preise einen erheblichen Anreiz setzen. Deswegen bin ich auch sehr skeptisch gegenüber der Lösung, die Preise einfach zu planieren und letztendlich diese Anreize wegzunehmen, weil ich am Ende glaube, dass die Preise uns helfen, aus der Krise herauszukommen, weil sie eben Anreize setzen in die Maßnahmen, die tatsächlich Gas und gasbasierte Stromerzeugung substituieren. Auf der Erzeugungsseite Erneuerbare, auf der Lastseite Flexibilität, Energieeffizienz und so weiter. Die Frage mit den langfristigen Absicherungsmöglichkeiten ist tatsächlich eine relativ schwierige. Ja, wir haben im Grundsatz die Möglichkeit, langfristige Verträge abzuschließen. Zum Beispiel eben diese PPAs, Power Purchase Agreements, also langfristige Lieferverträge, typischerweise zwischen erneuerbaren Energienanlagen und zum Beispiel einem Industriebetrieb. Der Markt ist allerdings nicht wahnsinnig liquide für diese PPAs. Und an zum Beispiel börslichen Terminmärkten, wo man also Strom für einige Jahre im Voraus handeln kann, muss man sagen, gibt es kaum liquiden Handel über 3 Jahre im Voraus. Also da für 10 Jahre im Voraus einen Vertrag abzuschließen, ist schon relativ schwierig. Langfristverträge haben auch so ein paar Probleme, wie zum Beispiel Gegenparteirisiken. Ja, also wenn ich einen Langfristvertrag mit jemandem abschließe, über 10 Jahre, da steckt ja richtig Geld dahinter, dann muss ich mir Gedanken über die Liquidität meines Vertragspartners machen und so weiter. All das führt dazu, dass Langfristverträge schon ein etwas komplizierteres Konstrukt sind als die Verträge, die ich am Spotmarkt abschließe, ja, heute kaufen, morgen liefern und danach ist das Geschäft vorbei. Bei einem Langfristvertrag muss ich ein sehr viel aktiveres Monitoring zum Beispiel der Liquidität meines Vertragspartners betreiben. All das führt dazu, dass sicherlich Optimierungsmöglichkeiten im Bereich der Langfristverträge gibt. Kleinverbraucherinnen und Verbraucher zum Beispiel können sich überhaupt nicht absichern. Also die längste Vertragslaufzeit, die in der Vergangenheit gestattet wurde, waren 24 Monate. Man konnte keinen Stromliefervertrag.
Es war verboten.
Es war verboten tatsächlich. Man konnte keinen Stromliefervertrag, ist auch immer noch verboten, wenn ich das richtig sehe, keinen Stromliefervertrag mit seinem Verbraucher für mehr als 24 Monate abschließen. Das diente hauptsächlich dazu, damit man nicht irgendwie sich in Verträgen bindet, aus denen man eigentlich irgendwie gerne wieder herauskommen möchte. Aber wenn der Absicherungscharakter betont wird, hätte es vielleicht schon Charme, wenn man längere Verträge abschließen könnte. Außerdem sind diese Langfristverträge, die wir im Endverbraucherbereich haben, auch bisher nicht besonders intelligent. Das sind im Wesentlichen Fixpreisverträge. Ja? Ich vereinbare, dass ich Strom für 30 Cent vielleicht pro Kilowattstunde in der Vergangenheit beziehen konnte. Was man eigentlich haben wollte, wären eher sogenannte Hedging-Verträge, wie sie im Großhandelsbereich üblich sind. Das heißt, man verkauft eine oder man kauft eine gewisse Strommenge zu einem fixen Preis, kann die aber zum Beispiel auch weiterverkaufen, wenn man sie nicht selbst nutzen möchte. Dadurch bleiben zum Beispiel Energieeinsparanreize deutlich stärker erhalten. Also es gibt grundsätzlich Möglichkeiten, sich langfristig abzusichern. Es gibt aber auch einigen Handlungsbedarf, das Funktionieren dieser Langfristmärkte zu verbessern. Das gilt insbesondere auch in Ländern außerhalb von Deutschland. In Deutschland sind die Langfristmärkte noch vergleichsweise gut entwickelt. Der deutsche Stromterminmarkt ist mit Abstand der liquideste in Europa. Es gibt andere Märkte, in denen die Liquidität für mehrjährige Lieferverträge nochmal deutlich geringer ist. Ob man jetzt daraus den Schluss ziehen muss, dass diese Absicherung staatlich organisiert werden muss, also ob es da ein nicht anders behebbares Marktversagen im Bereich der Langfristmärkte gibt. Darüber kann man dann tatsächlich durchaus geteilter Meinung sein. Verschiedene Leute vertreten jetzt zumindest die These, dass der Staat hier eine sinnvolle Rolle hätte, indem er eine sogenannte Fristentransformation durchführt. Also indem er letztendlich sehr lange Verträge an Erzeuger ausgibt, weil wenn ich ein Kraftwerk baue oder eine Windenergieanlage, will ich mich typischerweise über vielleicht 20 Jahre absichern und auf der anderen Seite die Absicherung auf der Verbrauchsseite eher im Mittelfristbereich organisiert, weil Verbraucher typischerweise kein Interesse haben, sich für mehr als einige Jahre zu binden. Ja, so ein Industriebetrieb weiß vielleicht nicht, ob er in 10 Jahren noch in Deutschland produzieren wird oder welches Produkt er produzieren wird und so weiter. Deswegen könnte es da gegebenenfalls einen Mismatch zwischen dem Bindungswillen auf der einen Seite bei den Verbraucherinnen und Verbrauchern und dem Bindungsinteresse der Erzeuger geben. Und da könnte der Staat in gewisser Weise als Intermediär tatsächlich versuchen, diese Fristentransformation zu leisten. Das ist aber eine sehr wohlwollende Interpretation. Es gibt durchaus auch kritischere Stimmen, die sagen, naja, eigentlich sollten wir uns auf das Optimieren der Langfristmärkte konzentrieren und nicht dem Staat selbst da eine Rolle geben, indem er letztendlich Langfristverträge mit Erzeugern auf der einen Seite und Verbraucherinnen und Verbrauchern auf der anderen Seite schließt.
Machen wir ja beim Öl auch nicht, oder? Ich meine, da regt man sich ja auch auf, wenn das Benzin mal wieder deutlich teurer wird und es schwankt ja auch hoch, oder? Also warum jetzt eigentlich beim Strom so wichtig und beim Öl muss man damit leben oder so?
Da haben wir, glaube ich, keine Erzeugung in Deutschland. Das ist schon ein relevanter Unterschied, glaube ich, der dazu führt, dass sozusagen dieses Absicherungsinteresse der Erzeugungsseite als Motiv wegfällt. Das könnte schon, ohne dass ich da jetzt tiefer drüber nachgedacht habe, aber einen der Unterschiede ausmachen.
Zu den Langfristverträgen, wie krisensicher sind die wirklich? Weil wenn ich auf Uniper schaue, also wir hatten die Situation, dass die Erzeugungskosten oder die Angebotsseite nicht mehr mit der Nachfrageseite zusammengepasst hat. Uniper hatte mit seinen Kunden langfristige Verträge, ist aber selber nicht mehr an Gas drangekommen. Also das ist doch kein Instrument, womit man Krisen gut durchschiffen kann, wenn man so eine Diskrepanz zwischen Angebot und Erzeugung bekommt.
Naja, da sieht man im Prinzip, dass Uniper genau eine solche Fristentransformation letztendlich gemacht hat. Ja, es hat Langfristverträge auf der Nachfrageseite gehabt und dies nur mit Kurzfristverträgen auf der Angebotsseite tatsächlich gedeckt hatte oder mit nicht mehr erfüllbaren Verträgen. Das ist riskant und dessen muss man sich bewusst sein. Wenn der Staat das macht, übernimmt er auch in gewisser Weise Risiken. Ja? Er würde sozusagen langfristig Strompreisrisiken gegenüber Erzeugern absichern, sich aber nur kurzfristig über Verträge mit Verbrauchern zum Beispiel refinanzieren können, beziehungsweise wenn es darum geht, für Verbraucher das Risiko von Preisspitzen abzudämpfen, dann würde das ja letztendlich bedeuten, dass der Staat im Zweifel bereit ist, Geld zuzuschießen, um Verbrauchern tatsächlich eine Absicherung zu gewährleisten.
Okay. Zu der Übergewinnsteuer. Also der Staat ist dann auch reingegangen, hat gemeint, okay, wir sind hier Erzeuger, die unverhältnismäßig viel Gewinn erwirtschaften aktuell. Das hat man für ungerecht empfunden, hat gesagt, okay, wenn wir da jetzt Geld hernehmen, dann können wir andere Instrumente, Entlastungsinstrumente dann gegenfinanzieren. Was spricht dagegen, das dauerhaft einzuführen?
Naja, es untergräbt zunächst einmal das Vertrauen der Akteure in die Stabilität des Investitionsumfeldes. Ja, also man muss sich einfach vergegenwärtigen, was haben wir hier gemacht? Wir haben Akteure gehabt, die haben gegebenenfalls in der Vergangenheit Verluste gemacht mit ihrer Investition, um die hat sich niemand gekümmert. Und die haben jetzt plötzlich Gewinne gemacht tatsächlich und diese Gewinne werden dann abgeschöpft. Natürlich gilt das nicht für alles und jeden und der eine oder andere wird gut verdient haben, ohne dass er vorher Verluste gemacht hat. Aber am Ende ist Vertrauen in die Stabilität der Rahmenbedingungen etwas ganz Wichtiges für Investitionen. Wenn Akteure befürchten müssen, dass wir das bei nächster Gelegenheit wieder machen, dann wird das letztendlich eingepreist in die Kapitalkosten einer Investition. Dann macht das Investitionen tatsächlich teurer an dieser Stelle. Deswegen ist regulatorische Stabilität für einen solchen Markt, gerade einen, in dem wir sehr große, sehr langlaufende Investments tätigen müssen, etwas sehr Wichtiges. Da kann man natürlich den Schluss jetzt daraus ziehen, dass dann der Staat eben das von vornherein machen sollte. Und genau das ist eine der Denkrichtungen, die es im Moment gibt. Nach dem Motto, wir machen von vornherein klar, wir unterstützen Investitionen auf der einen Seite, wir sorgen dafür, dass die Investitionen sich rentieren, aber wir behalten uns auch vor, auf der anderen Seite, wenn ihr besonders viel Geld verdient, das abzuschöpfen. Das ist das, was zum Beispiel im Moment unter dem Modell Contracts for Differences im Wesentlichen diskutiert wird. Das hat auch Vor- und Nachteile, da kann man darüber diskutieren und das ist vielleicht ein effizienter Weg, um bestimmte Investitionen abzusichern. Man muss sich allerdings auch vergegenwärtigen, wenn der Staat anfängt, jede Investition abzusichern. Ja, also Preise haben schon auch eine Lenkungsfunktion und sollen dafür sorgen, dass sich bestimmte besonders effiziente Investitionen durchsetzen, dass man also unternehmerisch, wenn man rechtzeitig in die richtige Technologie investiert, eben mehr Gewinn machen kann als diejenigen, die in nicht so effiziente Technologien investieren. Ich habe also tatsächlich ein bisschen Sorge davor, dass der Staat seine Rolle überdehnt und einfach über die gesamte Bandbreite hinweg mehr oder weniger alle Investitionen absichert. Und das würde auf Dauer dann für die Verbraucherinnen und Verbraucher, für meine Begriffe, sehr teuer werden auf der einen Seite. Und es würde auf der anderen Seite den Anreiz, innovative, neue Technologien zu entwickeln, gegebenenfalls auch ins Risiko zu gehen in der Technologieentwicklung, weil man glaubt, damit auf lange Sicht einen Mehrwert zu schaffen. Diesen Anreiz würde man gegebenenfalls abdämpfen, weil man gewinnt ja nicht mehr, wenn man was besonders Gutes macht, besonders viel, sondern mehr oder weniger werden alle Technologien über einen Kamm geschoren. Also insofern hat Vor- und hat Nachteile. Wenn man ganz sicher weiß, dass man eine bestimmte Technologie in einem bestimmten Maß ausbauen will, kann man darüber nachdenken. Aber grundsätzlich wäre ich sehr skeptisch, wenn der Staat zu vielen Investitionen letztendlich eine Rentabilitätsgarantie gibt.
Eine Nachfrage wegen dem Wording. Vorhin hattest du kurz was über das inframarginale Cap erzählt, jetzt Übergewinne. Hängt das zusammen? Ist das dasselbe? Was ist der Unterschied?
Also ich hatte ja vorhin gesagt, inframarginale Rente bezeichnet man letztendlich den Unterschied zwischen meinen eigenen variablen Kosten und dem Preis, den ich erhalte, der im idealtypischen Strommarkt sich sozusagen aus den Kosten des letzten benötigten Kraftwerks ergibt. Übergewinne ist ein Begriff, den ich sehr viel schwieriger finde zu diskutieren. Letztendlich ist es ein subjektives Werturteil, was man als Übergewinn einstuft und was nicht. Im letzten Jahr hat sich eben dieser Begriff verschiedentlich in der sag ich mal, Policy-Debatte durchgesetzt und wurde auch, die Übergewinne wurden skandalisiert, ja, schon fast als sozusagen ein moralisches Problem dargestellt, dass bestimmte Erzeugungsanlagen eben aufgrund dieses hohen Unterschieds zwischen den eigenen variablen Kosten und dem Preis besonders hohe inframarginale Renten erzielt haben. Klar ist, nicht jede inframarginale Rente ist ein Übergewinn. Ich brauche die, um Fixkosten refinanzieren zu können. Die hat auch eine Anreizfunktion. Wo man jetzt genau sagt, ab hier beginnt der Übergewinn, ist tatsächlich nicht eindeutig tatsächlich abzugrenzen. Aber am Ende haben wir in Europa dann eine Notfallverordnung auf EU-Ebene bekommen. Die hat dann gesagt, bei 180 Euro pro Megawattstunde beginnt der Übergewinn, mehr oder weniger. Und alles darüber ist unzulässig und muss abgeschöpft werden. In Deutschland wurde das dann im Strompreisbremsengesetz umgesetzt. Da haben wir das etwas differenzierter gemacht. Also die EU-Verordnung hat gewisse Spielräume noch erlaubt. Und da hat man das für die einzelnen Technologien differenziert. Letztendlich hat man aber da eine Entscheidung treffen müssen, um zu sagen, wie viel Erlös ist okay und ab wo ist es ein Übergewinn oder ein Übererlös, wie es im Strompreisbremsengesetz heißt.
Okay. Das bringt mich nochmal zu dem vierten Punkt unseres Handlungsdrucks, irgendwie den notwendigen Ausbau von Backup-Kraftwerken anzureizen. Genau, da gab es ja auch die Position, naja, es funktioniert auch im Energy-Only-Markt, weil es wird diese Knappheitsphasen geben und dann gibt es halt Stunden, wo ich dann 10.000 Euro pro Megawattstunde verdiene. Von dem, was wir gerade diskutiert haben, dass wenn jetzt die Politik kommt und sagt, ey, wenn du zu viel verdienst, dann nehme ich dir das wieder weg, das müsste doch jetzt wirklich jeden Investor abschrecken, oder? Weil er doch Angst haben muss, wenn diese Stunden kommen, dass das politisch nicht ausgehalten wird und ich darauf eigentlich nicht setzen kann. Und dann sieht's doch eher schwierig aus, dass wir diese 20 bis 30 Gigawatt H2-Ready-Gaskraftwerke in den nächsten 10 Jahren bauen.
Das ist zumindest eine Herausforderung, die nicht kleiner geworden ist an dieser Stelle. Man muss auch da sich vergegenwärtigen, nicht alle von diesen 20 bis 30 Gigawatt, wie viel auch immer es dann am Ende sein werden, die benötigt werden, müssen sich ausschließlich über Strompreise refinanzieren. Ein Großteil davon wird KWK-Anlagen zum Beispiel sein, die auch relativ stabile Erlöse auf der Wärmeseite haben und so weiter. Also man muss schon etwas genauer hinschauen. Aber natürlich ist die Abschöpfung, die jetzt beschlossen wurde im Strompreisbremsengesetz, dieses inframarginale Revenue Cap auf EU-Ebene, ist eine Herausforderung und es fällt damit deutlich schwerer zu glauben, dass die Politik in Zukunft Preisspitzen aushalten könnte, die gegebenenfalls bestimmte Kapazitäten brauchen, um sich in sehr wenigen Betriebsstunden zu refinanzieren. Nun muss man allerdings vielleicht auch noch sagen, wir sagen zwar immer, das ist ein Energy-Only-Markt, also Energy-Only-Markt deswegen, weil wir sagen, wir verdienen am Ende Geld nur mit Strom, den wir produzieren. Aber natürlich ist es auch im heutigen Markt durchaus möglich, langfristige Verträge auf Kapazitätsbasis abzuschließen. Ja, das ist nicht verboten. Man kann auch heute zum Beispiel einen Energieerzeuger mit einem Industrieunternehmen einen langfristigen Liefervertrag schließen, der eine Bereitstellungskomponente enthält. Und gegebenenfalls, und das ist zumindest ein sagen wir mal, Gegenargument zu dieser Überlegung, naja, jetzt kann das auf keinen Fall mehr gelingen. Gegebenenfalls führt die aktuelle Krise dazu auch, dass bestimmte Verbraucherinnen und Verbraucher den Wert von Langfristverträgen wieder höher schätzen als in der Vergangenheit, eher bereit sind, tatsächlich sich abzusichern über solche langfristigen Vereinbarungen und darüber damit auch Deckungsbeiträge letztendlich bei Backup-Kraftwerken anfallen, über das sie sich gegebenenfalls refinanzieren können. Aber das ist eine schwierige Diskussion und man muss sich zumindest bewusst sein, je schneller wir mit der Energiewende vorangehen, je schneller also die Betriebsstunden, die denkbaren Betriebsstunden von solchen Kraftwerken abnehmen und je schneller wir auch einen Backup-Park aufbauen müssen, desto schwieriger wird das am Ende, das rein auf Basis marktlicher Mechanismen ohne irgendeine exogene Vorgabe oder irgendeinen staatlichen Absicherungsmechanismus zu refinanzieren. Das heißt nicht, dass das nicht klappen würde, aber man muss sich auch vergegenwärtigen, Märkte werden gegebenenfalls sich einschwingen müssen. Ja, also ich kann mir nicht vorstellen, dass wir in eine Situation geraten, in der wir über Jahre zu wenig Strom hätten oder sowas. Aber es kann natürlich sein, dass es punktuell Situationen gäbe, in denen man die Last tatsächlich nicht vollständig decken könnte und so weiter. Und auch da muss man dann die Frage stellen, ist das akzeptabel? Wäre das politisch akzeptabel? Wenn die Politik dann in einer solchen Situation sofort wieder interveniert, dann untergräbt man letztendlich auch das Finanzierungsmodell. Aber das ist eine Diskussion, die muss tatsächlich noch geführt werden. Was ist eigentlich das geeignete Refinanzierungsmodell? Auch vor dem Hintergrund, dass die H2-Ready-Gaskraftwerke, die du gerade eben angesprochen hast, letztendlich im Moment noch mehr ein Modell sind, das auf dem Papier steht. Ja, was H2 Readiness bedeutet, ist noch nicht so 100% klar. Und die Frage, welche Refinanzierungsmechanismen wir tatsächlich für wasserstoffbasierte Investitionen brauchen, wo noch Technologierisiken drinstecken und so weiter, das sind alles Punkte, die müssen wir, glaube ich, in den nächsten Monaten noch diskutieren. Das wird sicherlich einer der wichtigen Punkte sein. Das BMWK hat ja angekündigt, eine Plattform klimaneutrales Stromsystem, die auch schon im Koalitionsvertrag steht, nun sehr zeitnah einzuberufen. Und da wird das sicherlich einer der ganz wichtigen Punkte sein.
Genau. Kommen wir sehr gerne gleich zu noch, aber jetzt nochmal der Versuch, dich vielleicht ein bisschen noch festzunageln. Du hast so schön vorhin gesagt, es war aus deiner Sicht richtig, dass wir 2014, 2015 letztendlich kein Kapazitätsmechanismus, Kapazitätsmarkt eingeführt haben. Jetzt hast du viele Argumente gesagt, die immer noch dafür sprechen, dass sich's marktlich vielleicht einstellen könnte. Andererseits ist der Zeitdruck natürlich auch gestiegen, wie du sagst, wir bauen jetzt mit massivem Tempo aus. Also würdest du sagen, brauchen wir jetzt, ist jetzt das der richtige Momentum, das einzuführen oder immer noch nicht?
Ich bin nicht so sicher. Also ich glaube, die Argumente sind besser geworden für einen Kapazitätsmarkt heute, als sie 2014 oder 2015 waren. Aber wie der dann aussehen könnte, was denn das beste Design wäre und ob es gegebenenfalls andere Mechanismen gäbe, die ähnliche Wirkungen haben, aber vielleicht einige Nachteile von Kapazitätsmärkten, die durchaus auch bestehen, weil es auch wieder eine sehr starke staatliche Rolle bei der Investitionsabsicherung zum Beispiel bedeutet, weil sie zum Beispiel dazu tendieren, Lastflexibilität gegenüber steuerbarer Erzeugungskapazität zu benachteiligen und so weiter. All diese Punkte muss man schon gegeneinander abwägen. Und das ist wie bei so vielen energiewirtschaftlichen Fragen. Ich finde, es gibt nicht schwarz und weiß. Es gibt viele Argumente für eine Richtung, es gibt Argumente für eine andere Richtung, die muss man gegeneinander abwägen und diese Abwägung ist erstmal eine genuin politische Aufgabe, die auch unter den subjektiven Präferenzen der politischen Entscheidungsträger erfolgen sollte. Ich habe selbst da sicherlich meine Meinung dazu, aber meinen Job verstehe ich hauptsächlich darin, zunächst einmal diese Argumente aufzubereiten und damit politischen Entscheidungsträgern die Gelegenheit und die Möglichkeit zu bieten, eine informierte Entscheidung zu treffen.
Wir hatten es gerade über diese Wasserstoff- oder H2-Ready-Gaskraftwerke. Du meintest, dass die jetzt eigentlich noch lange in der Zukunft liegen. Aber das EEG schreibt ja schon für dieses Jahr, also Ende dieses Jahres, werden die ersten Megawatt ausgeschrieben. Wie ist es da gelöst? Also wie reizt man da diesen Aufbau dieser Kapazitäten an?
Na gut, da ist es klar, da wird es staatliches Geld dafür geben. Das ist eine Ausschreibung und da kann jemand ein Gebot abgeben und der Staat wird bereit sein, eine bestimmte Förderung auszusprechen. Auch da wird es, ich glaube nicht, dass das Ausschreibungsdesign da schon vollständig festlegt. Da wird es vielleicht einen Höchstpreis geben, so ähnlich wie bei der Windenergie an Land auch. Und da kann es vielleicht auch passieren, dass am Ende eine solche Ausschreibung unterzeichnet ist. Das heißt also, dass zu dem Höchstpreis, der dort festgelegt ist, die Akteure gar nicht bereit sind, Gebote abzugeben. Das hängt aber sehr davon ab, wie man die Ausschreibung ausgestaltet. Aber im Zusammenhang mit dem Hochlauf dieser Wasserstoff-Sprinterkraftwerke zum Beispiel und so weiter, stellen sich natürlich noch viele andere Fragen. Also der Hochlauf des Wasserstoffsystems, das ist tatsächlich eine der schwierigsten Koordinationsaufgaben, die ich mit Blick auf die Umsetzung der Energiewende in absehbarer Zeit sehe. Wir müssen hier in kürzester Zeit ein vollständig neues System aus dem Boden stampfen, in dem noch so viele Fragen ungeklärt sind, von der Technik über die Finanzierung, über die Frage, wer dort eigentlich wen koordiniert, wie Angebot und Nachfrage tatsächlich entstehen sollen. Wir haben keinen liquiden Markt und so weiter. Also das wird tatsächlich eine der schwierigsten und spannendsten Aufgaben im Bereich der Umsetzung der Energiewende, sagen wir mal, in den nächsten 10 Jahren sein. Und Wasserstoffmarktdesign könnte dann vielleicht nochmal eine ganz neue Aufgabe werden.
Gut, du hast gerade die nationale Plattform klimaneutrales Strommarktdesign, glaube ich, irgendwie Stromsystem, so heißt es genau, angesprochen. Vielleicht kannst du nochmal klären, welche Rolle hat diese Plattform? Welche Rolle hat jetzt dieses Konsultationsverfahren? Wie hängen die zusammen? Also ist das eine und die gleiche Sache, die zuarbeiten, oder sind das getrennte Dinge? Was wird wo diskutiert, entschieden? Wer entscheidet dort wie jeweils?
Ja, also die Konsultation, die gerade läuft, ist eine Konsultation der Kommission zur Weiterentwicklung des Strommarktdesigns und die Kommission hat da angekündigt, sehr schnell voranschreiten zu wollen. Also da soll innerhalb von wenigen Monaten tatsächlich was passieren und auch gegebenenfalls Gesetzestexte vorlesen. Die müssen dann natürlich im Zweifel durch die europäischen Gesetzgebungsprozesse, also Parlament und Rat, beteiligt werden und so weiter. Da wird das schon eine Weile dauern und die Kommission kann das nicht alleine entscheiden. Aber trotzdem, die legt da ein sehr, sehr hohes Tempo vor. Was mir tatsächlich auch zum Teil etwas Angst macht. Ich hatte ja erläutert, wir arbeiten seit 25 Jahren am Strommarkt. Ich habe schon ein bisschen Sorgen, dass wir jetzt innerhalb von wenigen Monaten, getrieben durch die Energiekrise, Entscheidungen treffen, die wir gegebenenfalls im Nachhinein bereuen werden. Die Plattform Klimaneutrales Stromsystem ist eine Stakeholder-Plattform in Deutschland, die eigentlich eher die Aufgabe hatte, auch etwas längerfristig, nicht diese ganz kurzfristige Krisenintervention zu betrachten, sondern eher längerfristig Leitlinien für ein Strommarktdesign für Deutschland in Europa, würde ich mal sagen, zu erarbeiten. Also wir können uns nicht der Illusion hingeben, dass wir in Deutschland etwas machen könnten, was überhaupt nicht zum Rest des europäischen Strommarktdesigns passt. Das liegt einfach, ist europarechtlich vorgegeben. Ja, viele Sachen im Strommarktdesign können wir in Deutschland gar nicht entscheiden, sondern die werden durch die Strommarktrichtlinie und die Strommarktverordnung auf EU-Ebene vorgegeben. Aber es gibt immer noch im Detail relativ viele Gestaltungsmöglichkeiten und man muss sich zumindest, glaube ich, klar sein, dass das, was in Deutschland diskutiert wird, auch Auswirkungen auf die EU-Ebene hat. Ja, also wenn Deutschland zum Beispiel sich für einen Kapazitätsmarkt entscheiden sollte, dann glaube ich sehr wohl, dass das in Europa Nachzieheffekte haben würde und dass auch andere Länder, die bisher das noch nicht gemacht haben, gegebenenfalls dann auch über einen Kapazitätsmarkt nachdenken würden oder nicht. Also insofern ist die Diskussion in Deutschland schon sehr relevant. Wir dürfen uns nur nicht der Illusion hingeben, wir könnten in Deutschland uns entkoppeln von der europäischen Diskussion und die Schnittstelle zwischen diesem unter Volldampf fahrenden europäischen Zug und der Stakeholder-Konsultation, die jetzt tatsächlich, sagen wir mal, etwas langsamer in Gang kommt und wie solche Prozesse eben organisiert sind, notwendigerweise und eigentlich auch richtigerweise Zeit benötigt, das dürfte schon eine spannende Herausforderung sein.
Und auf europäischer Ebene sind da jetzt verschiedene Positionen unterwegs? Also haben die Länder da bestimmte Agenten, mit denen sie da jetzt reingehen? Und wir müssen aufpassen, dass wir da uns rechtzeitig positionieren. Also gibt es da einfach gesagt auch einiges an Blödsinn, wo wir aufpassen müssen?
Blödsinn ist ein hartes Wort, aber es kursieren Vorschläge, die ich persönlich für tatsächlich fatal hielte, weil sie gegebenenfalls zum Beispiel die Umsetzung der Energiewende und die Dekarbonisierung des Energieversorgungssystems aus meiner Sicht deutlich abbremsen würden. Ja, also alle Mechanismen, die letztendlich dazu führen, dass wir zum Beispiel fossile Energien subventionieren oder dass wir die Anreize für den Ausbau erneuerbarer dadurch zurückfahren, dass die eben im Zweifel weniger Geld verdienen könnten, dass wir im Zweifel verbieten würden, dass Erneuerbare einfach in den Markt eintreten, wenn sie nicht irgendwie einen Abschöpfungsvertrag direkt mit unterzeichnen oder ähnliches, das könnten tatsächlich fatale Folgen haben. Und es kursieren sogenannte Non-Papers, die verschiedene Mitgliedstaaten dann in die Debatte einbringen. Und da gibt es zum Teil schon sehr weitreichende und aus meiner Sicht wenig unterstützenswerte Vorschläge. Es gibt aber auch sicherlich ein paar Länder, die da eher eine andere Perspektive haben. Das ist wie immer in der europäischen Debatte. Man muss sich auch seine Verbündeten suchen. Und das ist sicherlich ein Prozess, der in den nächsten Wochen, Monaten auch für die deutsche Politik und die deutsche Regierung relativ viel Zeit beanspruchen wird.
Also ich war einigermaßen erstaunt über diese Umfrage, als ich da reingeschaut habe. Das sind ja so umfangreiche Themen. Also wer wird denn das beantworten? Also wer sind die Akteure, die sich da jetzt hinsetzen und diese Umfrage oder daran teilnehmen werden?
Ganz genau vermag ich das nicht abzuschätzen. Ich würde aber schon sagen, das sind alle relevanten Interessengruppen in den verschiedenen Ländern. Also Vertreter von Erzeugern, von Netzbetreibern, von Verbraucherinnen und Verbrauchern, ja, die verschiedenen Industrieverbände und so weiter. Dann sicherlich die Mitgliedstaaten selbst, die da in irgendeiner Form sich das sehr genau anschauen werden. Am Ende ist aber natürlich diese Konsultation, sagen wir mal, ein wichtiger Schritt, weil es der Kommission auch nochmal erlaubt, ein Stimmungsbild einzuholen. Und man erkennt auch an dem Konsultationsdokument, dass, glaube ich, auch innerhalb der Kommission die Meinungen nicht so 100% klar und kohärent sind, in welche Richtung man gehen will. vielleicht auch wenig erstaunlich. Also würde einen verwundern, wenn sagen wir mal, die Beamten in den Fachabteilungen der Kommission, die die Entwicklung dieses Marktes über 25 Jahre mit begleitet haben, jetzt plötzlich was komplett anderes denken würden als in der Vergangenheit. Und insofern kann eine solche Konsultation tatsächlich vielleicht auch dazu dienen, sagen wir mal, bestimmte relativ extreme Vorschläge auch zu verwerfen in der Debatte, weil eben sich dann viele Stakeholder negativ darüber äußern. Aber natürlich wird mit der Konsultation die Diskussion nicht abgeschlossen sein, sondern die Debatte, sagen wir mal, auf der Gesetzgebungsebene, im Rat, im Parlament und so weiter, die wird damit eigentlich erst so richtig losgehen.
Weil in dieser Abfrage, ich meine, wird ja so viel genannt, genau, was wir heute ja auch diskutiert haben, PPAs, CFDs, Terminmärkte, genau, besseren Ausbau von erneuerbaren Energien, aber das ganze Thema Flexibilitäten auch. Also da hat man ja manchmal schon ein bisschen das Gefühl, jetzt sollen alle Probleme auf einmal gelöst werden, irgendwie durch neues Strommarktdesign. Und vorhin hast du aber ja auch nochmal betont, dass regulatorische Stabilität schon sehr wichtig ist. Und ein Redesign ist ja eigentlich das Gegenteil von regulatorischer Stabilität. Also das ist schon auch irgendwie die Frage da, dass die richtige Balance zu finden, oder? Es ist schon gefährlich, wenn man da jetzt den großen Wurf macht.
Ja, auf jeden Fall. Und wie gesagt, ich würde eindeutig eine evolutionäre Weiterentwicklung befürworten. In dem Bereich langfristige Verträge, Absicherungsmöglichkeiten gibt es sicherlich Optimierungsmöglichkeiten. Wie die dann genau aussehen, da kann man dann wieder sehr lange darüber streiten. Aus meiner Sicht wäre das eben nicht bevorzugt, dass der Staat alle Investitionen absichert, aber dafür auch von allen Investitionen sozusagen eine Erlösobergrenze einzieht an dieser Stelle, sondern ich würde schon gern noch Raum für private Absicherungsmöglichkeiten, die auch vielleicht einfach mehr den Präferenzen der Akteure entsprechen, schaffen und auch für privaten Markteintritt, einfach damit neue Ideen, tatsächlich neue Konzepte auch in den Markt kommen können und auch damit Geld verdienen können, wenn sie für diesen Markt einen Mehrwert bringen. Aber das sind dann tatsächlich die Ausgestaltungsdetails. Aber man muss, glaube ich, auch realistisch sein. Jetzt macht man so eine große Koalition, so eine große Konsultation. Und da bringen ganz viele Seiten eben auch Punkte, an denen sie gearbeitet haben in der Vergangenheit, nochmal mit rein. Die werden dann auch noch abgefragt. Also es gibt so einige Punkte, wo man sich fragt, naja, ist das nicht von der Relevanz jetzt vielleicht mindestens zwei Stufen unter der ganz großen Frage Langfristabsicherung, CFD, PPA, die schon ganz wesentlich im Vordergrund, glaube ich, dieser Konsultation steht.
Gut, ich denke, jetzt haben wir ein deutlich besseres Bild von den Problemen, den möglichen Lösungen und wie man den Weg gehen könnte. Ganz einfach scheint es nicht zu sein. Genau, manche Punkte müssen wohl auch einfach noch weiter diskutiert werden. Deswegen wahrscheinlich auch sinnvoll, Konsultationsverfahren und auch die Plattform, klimaneutrales Stromsystem, dass man hier die Stakeholder zusammenbringt. Bin gespannt, was da rumkommt. Ich glaube, jetzt im Februar, Ende Februar soll ja da das erste Treffen stattfinden. Bevor wir zum Schluss kommen, wenn wir dich schon da haben, vielleicht noch eine Frage, die mich so ein bisschen umtreibt, da wir ja viele Industriebetriebe auch begleiten bei der Dekarbonisierung und jetzt natürlich auch ausgelöst durch die Preisexplosion im letzten Jahr, aber letztendlich auch keine neue Forderung. Gab es ja vorher das Thema Industriestrompreis. Gibt es ja jetzt irgendwie auch als formale Lösung in den neuen EEG-Ausschreibungen, dass dort sozusagen wohl irgendwie PPAs dann reserviert werden für die Industrie. Da irgendwie die Frage, warum ist das jetzt ein Vorteil oder ist das eine Illusion, dass die Industrie jetzt denkt, sie kriegt besonders günstig Strom? Weil ich meine, derjenige, der so eine Anlage baut, der will doch diesen Strom nicht günstiger verkaufen, wie wenn er am Markt verkauft.
Im Allgemeinen ist das, glaube ich, richtig. Das, was wir im Gesetz bereits haben, das ist noch nicht tatsächlich aktiv, sondern es ist eine Verordnungsermächtigung im Windseegesetz. Da geht es um Offshore-Windenergie. Bei Offshore haben wir eine etwas spezielle Situation, weil eine Offshore-Windenergieanlage kann ich nicht ohne Zustimmung des Staates tatsächlich errichten. Ja, der Staat verfügt letztendlich über die Flächen in der AWZ und muss die dann an Private geben, die dort einen Offshore-Windpark errichten. Und in dem Zusammenhang könnte er gegebenenfalls zum Beispiel über solche CFDs, über die wir jetzt schon gesprochen haben, durchsetzen, dass letztendlich diese Anlagen ihren Strom mehr oder weniger zu Stromgestehungskosten abgeben. Und das könnte man dann im Zweifel zum Beispiel an Industriebetriebe weitergeben. Wenn man das ausweiten will, wird es deutlich schwieriger. Ja? Also bei Windenergie und Solaranlagen, solange ich einfach eine Windenergie und Solaranlage auch ohne Förderung errichten kann, und im Moment rechnet sich das ja auch ganz gut, dann werden natürlich die Betreiber solcher Anlagen diese Opportunität einpreisen, wenn sie sich einem CFD unterwerfen sollen. Also da ist es dann deutlich schwieriger, dafür zu sorgen, dass der Strom zu Stromgestehungskosten bei der Industrie landet und nicht letztendlich zum Marktwert, weil am Ende will jeder das verdienen, was sein Produkt am Markt wert ist.
Du hattest gleich auch noch eine Frage mitgenommen.
Eine andere Frage, vielleicht auch jetzt ganz aktuell. Die Woche ist durchgesickert, dass der Bund bei Tennet einsteigen will. Also Tennet, einer von 4 Übertragungsnetzbetreibern hier in Deutschland. Wir hatten es vorhin von der Liberalisierung, was auch ein bisschen mit einhergegangen ist mit der Privatisierung, wenn ich es richtig verstanden habe. Jetzt scheint es hier rückgängig gemacht werden zu wollen, oder was ist da die Geschichte dahinter? Also wie ist das zu verstehen?
Naja, rückgängig gemacht ist vielleicht an dieser Stelle übertrieben. Also man muss sich ja auch vergegenwärtigen, wenn wir über einen Staatseinstieg bei Tennet reden. Tennet ist ein Staatsunternehmen, nur ein ausländisches Staatsunternehmen. Es gehört dem niederländischen Staat an dieser Stelle. Also Tennet ist ja ursprünglich der niederländische Übertragungsnetzbetreiber, dort dem Staat gehörend gewesen, der dann tatsächlich Transpower, glaube ich, zum Zeitpunkt der Übernahme aufgekauft hat, die aus der ehemaligen E.ON-Konzern hervorgegangen war als Übertragungsnetzbetreiber in Deutschland. Also insofern haben wir da tatsächlich auch heute einen Staatseinfluss. Übertragungsnetze sind kritische Infrastruktur. Dass Staaten da ein gewisses Interesse daran haben, auch Einfluss darauf zu behalten, kann man, glaube ich, verstehen. Es ist auch nicht so, dass man hier so eine ganz einfache Dichotomie Markt versus Staat aufbauen sollte. Wir haben ja vorhin gehört, Netze sind regulierter Bereich. Also der Staat hat im Netzbereich ohnehin vergleichsweise großen Einfluss. Und gerade in Systemen, wo sehr viel investiert werden muss, kann es zum Beispiel sinnvoll sein, dass man einen staatlichen Akteur hat, wenn das die eigenen Kapitalkosten deutlich verringert, wenn man dadurch diese Investitionen günstiger finanzieren kann. Also es gibt durchaus Argumente, warum man darüber nachdenken kann. Ob das jetzt zwingend notwendig ist, ist eine andere Frage an dieser Stelle. Aber das hat für meine Begriffe nichts mit Rückabwicklung der Liberalisierung oder Privatisierung zu tun. Ja, die Netze sind ohnehin ein Sonderfall. Das, worauf wir uns konzentrieren sollten, ist, dass wettbewerbliche Mechanismen, Marktmechanismen in den Sektoren erhalten bleiben, wo tatsächlich wir die Chance haben auf ein wettbewerbliches System, also Erzeugung, Vertrieb. Die Netze sind immer ein Sonderfall und gerade die Übertragungsnetze, die von, sagen wir mal, entscheidender Bedeutung für Versorgungssicherheit, für das Gelingen der Energiewende sind sicherlich, sagen wir mal, zumindest ein Bereich. Es gab ja zum Beispiel mal bei 50 Hertz eine Diskussion, ob da der chinesische Netzbetreiber einsteigen sollte. Das sind sicherlich ein Bereich, wo es gewisse Sensibilitäten gibt und wo man durchaus verstehen kann, dass man vielleicht zum Beispiel einen solchen Akteur nicht als Miteigentümer gerne einer kritischen Infrastruktur hätte. Das ist natürlich keine Aussage über den niederländischen Staat an dieser Stelle, aber es zeigt zumindest, dass es nicht so ganz einfach zu beurteilen ist und dass eine Staatsbeteiligung am Übertragungsnetz aus meiner Sicht auch keine Katastrophe ist. Also wir haben faktisch auch Transnet BW, ist auch im Moment noch, da gibt es einen Verkaufsprozess, aber ist letztendlich über die Beteiligungen auch an dem Land Baden-Württemberg zugeordnet. Bei 50 Hertz hat der Bund über KfW eine Beteiligung. Also das ist jetzt auch bei Tennet kein Ausnahmefall, sondern eher etwas, was in Deutschland schon nicht unüblich ist und in ganz vielen europäischen Ländern die Regel ist. Also in ganz vielen europäischen Ländern sind die Übertragungsnetzbetreiber staatlich zumindest mit beeinflusst stark.
Und ist es so, dass wenn der Staat jetzt einsteigen würde, es Tennet gewisse Liquidität bescheren würde, dass es einfacher wäre, für sie jetzt gewisse Investitionen zu tätigen?
Naja, zumindest würde es, glaube ich, Refinanzierungsmöglichkeiten schaffen. Wenn der Staat sozusagen in der Mithaftung steht, dann schlagen sich die günstigen Refinanzierungskonditionen des Bundes eben auch an dieser Stelle nieder. Das ist sicherlich ein Punkt, über den man nachdenken kann.
Okay, stark. Also ich bin einigermaßen begeistert, dass wir die ganzen Themen, ne, die wir jetzt auf dem Zettel haben, durchgesprochen haben. Mich hat es erschlagen, ne, als ich hier angefangen habe, mich einzulesen. Also vor allem diese Konstellation, unfassbar viele Begriffe, die wir in dieser Diskussion rumschwirren. Ne. Deswegen vielen Dank, Christoph, dass du uns ein bisschen geholfen hast.
Wunderbar, ja, wirklich super spannend. Und vor allen Dingen, glaube ich, wurde es auch klar, es bleibt noch eine Zeit lang spannend. Definitiv, also da kommt ja noch was, genau. Haben wir wieder was gelernt?
Haben wir was gelernt.